Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn fest?
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Küchenfunk. Hier ist wieder euer Küchenjunge und ich habe euch was mitgebracht. Ihr hört jetzt nochmal ein paar Schnipsel aus dem Frankenfoodcamp. Da habe ich einmal mit Arend Erbel gesprochen. Oder vielmehr, er hat uns Foodbloggern gezeigt, wie Backen richtig geht. Ich habe das Aufnahmegerät, wie auch schon in der Brauerei, mitlaufen lassen. Ihr müsst euch da unbedingt mal anhören, was er über sein Handwerk zu erzählen hat. Ich finde, das ist mindestens genauso spannend wie das Bier, weil wir haben hier wirklich einen Menschen, der für seinen Beruf brennt. Man hat richtig gemerkt, dass dieser Mensch für seinen Beruf lebt. Und das haben wir ja schon anklingen lassen bei Martin, dass er seinen Sauerteig mit ins Kino genommen hat, um ihn dort auch der Zeit entsprechend auch immer wieder zu füttern. Und all so Storys, darum geht's jetzt gleich. Er wird dann einfach ein bisschen erzählen. Es wird leider keine Abmoderation geben, was ja beim letzten Mal ein bisschen schade war. Aber das hat sich einfach nicht anders ergeben. Das ist aber trotzdem sehr spannend geworden. Des Weiteren hat mich die Natter nochmal kontaktiert und mir eine Audiobotschaft geschickt. Es ging da um die Aussprache von ihrem Blog. Das war Pasta Shooter. Sie wird es euch gleich nochmal selber sagen. Ich werde das hier hinten ranschneiden. Und ich habe den Koch, Metzger und Buchautor Lucky Maurer getroffen auf der Eat and Style in Köln. Und er hat mir einen kleinen Audiogruß für euch mitgegeben. Den werden wir uns gleich noch anhören. Zusätzlich möchte ich euch noch sein Buch empfehlen. Das ist das Buch Fleisch. Ich habe mit was vollkommen anderem gerechnet, wie ich dieses Buch in die Hände genommen habe. Ich habe immer gedacht, so Fleisch, gut, das sind jetzt wieder so die schönsten Cuts, Dry-Aged-Geschichten vom primär Rind. Und ich habe das Buch aufgeschlagen, reingeschaut und ich habe kein einziges Steak gefunden. Das heißt, es geht in dem Buch um alles sozusagen außer diese Steak-Geschichten, sondern es geht um Teile, die man nicht unbedingt von so einem Rind oder auch von anderen Tieren, wie zum Beispiel Schweinen, Schafen, ich musste nochmal nachgucken, was noch für Tiere. Also die Teile, nicht die edlen Teile, weil das fand ich sehr ein schönes Konzept. Filet kann jeder. Wir machen jetzt mal wirklich aus Teilen eine besondere Küche, die man nicht alltäglich auf dem Teller hat. So zum Beispiel, ich meine, ich habe es noch nie gegessen, ich habe mir sehr schwer getan, ich tue mich sehr schwer, sowas vielleicht mal zu essen. Das ging zum Beispiel Rinderhoden. Hm? So wie das da angerichtet war auf einem Teller, der Wahnsinn. Also Step by Step, wie man wirklich dahin kommt, das auf diesen Teller zu bringen. Und das war wirklich immens. Er hat den Audiogruß für euch. Danach geht's dann auch zum Bäcker. Und ich wünsche euch viel Spaß in der Folge. Flattert uns durch. Kommentiert gerne auch hier wieder, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ja, kommentiert uns auf iTunes und viel Spaß damit.
Hallo Christian, nicht lange überlegen, einfach Pasta Schutter sagen. Pasta Schutter, wie das italienische Nudelgericht, ist lecker und kann man jeden Tag haben. Viele Grüße an die A, dein Podcast macht richtig Spaß. Das war übrigens Natta von Pasta Schutter.
Ja, servus, hier ist der Lucky Maurer beim Küchenfunk und zwar gibt's heute eine Anekdote über Rinderzucht in Texas und jeder wollte doch immer schon wissen, wo dieses berühmte Schimpfwort herkommt. Wenn die jungen Stiere nicht kastriert werden oder die Kastration nicht richtig funktioniert hat, dann werden die irgendwann geschlechtsreif und knallen einfach alles, was ihnen vor die Kanone kommt. Am liebsten die eigene Mama und so entstand irgendwann in der Züchtersprache das Wort Motherfucker. Also, das war Lucky Maurer für den Küchenfunk. Viel Spaß.
Herzlich willkommen in Dachsbach, in der Bäckerei Erbel. Ich habe schon eben gehört, der Leistungsdruck ist sehr hoch hier. Bei dem, was eben so ich mitbekommen habe, wo es jetzt gerade so waren. Und wir sind jetzt gut auf Sie eingestellt, aber so wie Sie jetzt gerade gesagt haben, Sie sind ein paar Minuten zu spät gewesen. Es hat uns gut getan. Ja, also Sie müssen sich halt so vorstellen. Also, darf denn der das? Und zwar, wir sind heute um 10 Uhr abends am Backen. haben ein bisschen früher angefangen, weil wir noch einen Ausfall gehabt haben und sind aber auch noch nicht ganz fertig. Und normalerweise ist das jetzt eben die Zeit, was wir jetzt so auf bis 12 hin die Backstube einfach jetzt sauber machen. Und das haben wir jetzt einfach ein bisschen komprimiert, haben hinten Platz geschaffen. Also heute Nacht hätten wir es jetzt so nicht untergebracht. So wie es jetzt ist, ist es trotzdem eng. Sie haben von mir das Versprechen, dass Sie hier mit einem Frühstück beginnen. Das können Sie machen, wie Sie wollen, hinsetzen, wo Sie einen Platz finden, nehmen, was Sie einfach finden, letztendlich, ja.
Haben Sie schon mal mit einer Heuschreckenplage zu tun?
Heuschrecken werden nach aktuellen Trends verbacken. Proteine, ne? Wie man so schön sagt. Alles ist Protein und alles ist Fermentation. Das ist ja auch ein heißes Thema. Also ich wollte nochmal darauf hinweisen, wir haben, weil ich jemanden in der Hand gesehen habe, der ein paar Nürnberger Bratwürstchen in der Hand gehabt hat, gerade schon. Ich hab hier das Nürnberger Fake. Also wir haben hier so Nürnberger... Oh. Naja, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Also das hat nur den Vorteil, da ist auch noch ein bisschen Kraut mit drin. Ja? Also, Sie können sich da noch ein bisschen tun. Wenn Sie hinten noch weitere 200 dieser Dinger sehen, lassen Sie trotzdem ein paar über, denn die sind auch irgendwo bestellt. Kleine Croissant. Sie sehen hier, und zwar das, was Sie bei uns jetzt hier konsumieren, ist alles Dinkel. Das heißt, der Dinkel verhält sich einfach ein bisschen anders. Von daher auch eine andere Porung, eine andere Blätterung. Wir arbeiten hier pseudo completo ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Das tun andere auch. Auch keine Enzyme. Also außer das, was halt im Mehl ist. Na? Also das heißt jetzt praktisch, wir nehmen Mehl, nehmen Hefe und Wasser, rühren das an, lassen das fermentieren, sodass diese Enzyme wirksam werden, vorm Teig kneten und haben da unseren Spaß dabei. Na? Ist hier jemand, der vom Backen Ahnung hat?
Also bescheiden die Wände nicht.
Alles klar. Das ist jetzt auch ein Croissant-Teig, für den der Marzipan nicht mag. Das ist jetzt so ein Mitbringsel von meiner letzten Kopenhagen-Tour. Mit Marzipan gefüllt und mit weißem Mohn getaucht. Das konnten wir in Kopenhagen auch niemand sagen, wie es heißt.
Das kann keiner verstehen.
Den Streudekuchen, wenn jemand will. Also wir haben das, in dem Fall, es geht immer um Dinkelqualität. Sie nehmen einfach sich das Messer und schneiden sich hier quasi in der Richtung ab, was Sie praktisch wollen. Das hier ist praktisch so, war mal in England, in London, in einem Restaurant, früh morgens, two boiled eggs with soldiers. Das sind so Toastbrotstreifen zum Eintauchen ins gekochte Ei, für ein Eintauchen im Kaffee. Das ist praktisch der Streudelkuchen-Soldier. Und, ups, das ist meiner. Mein Soldier. Also ich muss Ihnen nur eben kurz diese Frühstückseinweisung geben.
Wie heißt denn der da, der Hut?
Das ist ein Brioche Mousselin. Das heißt, Sie können den... Bräuchte vielleicht noch ein gescheites Messer? Ja. Da haben wir noch ein Messer. Das heißt, ich schneide mal einen vor. Und
wow! Wow, ist der schön.
Machen wir mal eben.
Machen Sie den mit Hefe oder mit Sauerteig?
Mit Hefe. Also es gibt Folgendes, und zwar wir backen hier sehr viele Brote ohne Hefe, also sprich mit Sauerteig, Hefen. Aber es ist jetzt wichtig zu wissen, sollen wir mal so ein Blech durchreichen hier?
Ja.
Von jeder Sorte mal eines in die Mitte, oder? Wenn Sie sich hier... Kann man die Stäbe vielleicht drauf
nehmen? Die Würstchen halte ich.
Und die... Und noch so ein Croissant-Fleck. Das machen wir da auch mit drauf. Unkomplizierte Nebennahme. Ich wollte noch jemand, der hier über den Kaffee kommt, anfängt. Wenn Sie jetzt noch, ich würde noch ganz kurz eine Grundmeinung von meiner Seite zum Thema Backen mit Käse geben. Und zwar, wenn man sich mal die Szene in Frankreich betrachtet hat, dann war es so, dass man vielleicht so vor 10, 15 Jahren hat man beobachten können, es ging praktisch los, dass die Bäcker wieder angefangen haben, sich von den industriellen Produkten zu distanzieren und man hat wieder gebacken, au levain, also fermentiert, auf Teufel komm raus und man war stolz drauf, Baguettes zu backen, ohne Hefeeinsatz. Das Problem war, dieses Baguette hat dann einfach nicht mehr das Baguette dargestellt, wie man es eben gewollt hat. Passt nicht mehr zum Rotwein, passt nicht mehr zum Käse, ist einfach viel zu sauer. Na, wenn man jetzt das zugleistert mit Butter und Wurst und Schinken drauf, dann passt es wieder wie für ein Sandwich. Aber einfach so als Genuss pur oder mit Wein oder Käse haut nicht hin, viel zu sauer. Und da können Sie das feststellen, dass ein Sauerteig die Säure eines Sauerteigs von Weizen oder respektive Dinkel einfach nicht abgepuffert, das ist einfach dann zu sauer, er kann nicht abgepuffert werden, so muss man es tatsächlich sagen. Hingegen, wenn wir jetzt aus Roggen backen, Roggen, speziell noch Roggenvollkorn da drin haben, und würden das ohne Sauerteig backen, das wäre fad. Nicht? Auch wenn es jetzt richtig gesalzen wäre, aber das wäre fad. Und das ist das, was ich jetzt einfach meine Meinung vertrete, da wo es Hefe braucht, wenn ich jetzt an diesen Brioche denke, der ist einfach sowas Zartes, wenn ich den ohne Hefe backen möchte, dann geht es, aber er schmeckt einfach sauer. Also wir hier in der Bäckerei, wir sind außerhalb von Italien eine der ganz wenigen Bäckerei, die Panettone backen, aber so ein Panettone, den dann die Leute gerne mit nach Italien nehmen, ich muss dazu sagen, also das ist meine Leidenschaft seit 25 Jahren, muss ich so grundgefühlsmäßig, aber da können wir ganz ohne Hefe backen beim Panettone, nur mit Sauerteig. Warum? Weil natürlich viel Zucker drin ist, der dem entgegensteht. Na, wie einfach diese typische Süß-Sauer-Kombination, so haben wir das eben, also natürlich ist das ein Sauerteig, der sehr, sehr mild gehalten wird. Aber der wäre für ein Baguette. Wir kennen die amerikanische Szene, ich sage jetzt mal San Francisco Sourdough, Cat Robertson und wie sie alle heißen. Ich habe von denen auch einen Sauerteig da und das Brot hatte ich auch ein ganz frisches Brot, das bekommen vor 2 Wochen mal. Das ist einfach sauer. Ne? Also das, was, das wo ich sage, nicht für meine Ernährungsgewohnheit, nicht so, dass ich jetzt das an sich jetzt an meine Gäste geben möchte. Das ist jetzt, da beißt man rein und dann ist es, ja, säuert, 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 säuert. Ne? So viel nur, weil diese Frage gerade wegen dem Hefeeinsatz war. Ich könnte jetzt einfach weiter referieren. Ich möchte, dass Sie frühstücken, dass Sie ein bisschen was einfach für das Team bekommen. Ich habe, wenn jemand Mineralwasser braucht, haben wir da ein paar Kästen rumstehen. Es gibt nur naturell, es gibt kein Kohlensäure bei uns leider, aber so ist es. Wir kochen hier noch, die Michaela kocht einen Grüntee und ein wenig einen Schwarztee. Und ich kann hier anfangen, ein paar Tassen Kaffee mal rauszulassen. Ich würde jetzt mal so vom Grundgefühl sagen, dass Sie halt, wir machen die Tür zur Backstube auf, einfach dahinter gehen, sich ein wenig verteilen, was zu essen, was zu trinken nehmen. Vielleicht, dass man mal so eine 15-minütige Akklimatisationsphase und essen einfach, was da ist und halt, solange Sie da sind. Hinten backen wir jetzt noch frische Brezeln, Laugenbrezeln. Da ist zwar nichts dazu zu sagen. Es gilt halt wie, also andere Kollegen können es nicht glauben, aber in diesem Haus gibt es keine Backmittel, Backzutaten in irgendwelche. Es gibt nur Sachen, die ich selber löffelweise essen würde. Na? Und mehr kann ich dazu sagen. Es ist ein langer Weg gewesen dahin. Und jetzt noch, was ich vielleicht mit Ihnen heute gern machen würde. Ich habe hinten einen Teig, der Sauerteigbrot gibt, wie ohne eben Sauerteigbrot ohne Hefe. Der Sauerteig ist jetzt dann gleich reif. Von dem, da knetet man einen Teig. Dann habe ich Baguette-Teig, Dinkel-Baguette-Teig. Da würde ich Sie animieren dazu, mit dem mal zu arbeiten. Und was ich sehr schätze, ist,
wenn jemand sagt, ich brauche keine KitchenAid, sondern ich knete meinen Teig von Hand. Ich würde da Ihnen auch gerne Hilfestellung leisten, wenn wir mal einen Teig von Hand kneten wollen. Also ich finde, wenn man zu Hause jetzt in der Küche ist und fängt jetzt an zu kneten, dann muss man jetzt nicht sagen, oh, ich mache jetzt Pizza, jetzt brauche ich irgendein KitchenAid, schreien sie alle, ja. Und so. Ja, kann man einfach ganz easy von Hand machen. Und da würde ich mal einen kneten oder einen kneten lassen vielleicht. Und wer möchte, kann es dann auch gerne selber tun.
Schrei mal laut hier.
Ja, bitte. Ja, ich habe hier noch zwei Sachen. Wenn Sie hier sehen, Haselnüsse stehen hier rum. Da stehen einmal hier, das sind die gerösteten. Und da vorne stehen noch ungeröstete. Wer Haselnüsse schätzt, also wir arbeiten hier, wir sagen nicht, wir arbeiten mit regionalen Zutaten, wir tun es. Das heißt einfach, bei uns gibt es eben Haselnüsse aus fränkischem Anbau, Kürbiskerne aus fränkischem Anbau, das ist für uns selbstverständlich. Ich selber würde es nie im Laden an die Wand schreiben. Macht keinen Sinn, ne? Weil dann stellen wir uns auf die Stufe mit all denen, die sagen, wir arbeiten regional. Ne? Oder ich würde auch nie hinschreiben, auch wenn wir biozertifiziert sind, Bio-Brot, weil dann stellen wir uns auf die Stufe mit denen, die hinschreiben, wir sind Bio, ne? Und haben halt irgendwie 2-3 Sorten Bio-Produkte im Regal. Okay, wie gesagt, bitte einmal so einfach verteilen. Ich würde mir ganz kurz was an der Hand ziehen. Sofern ich was finde. Ist ein Problem. Weil ich habe an sich wirklich nur Bäckerklamotten. Das war ernst. Also manche entstehen wirklich so in der Theorie und funktionieren auch gleich. Und andere sind halt einfach so
am Weg. Ne?
Ja.
Also ist man halt hier, lässt man erst Mittelwasser weg und nimmt dann irgendwann haben wir nur noch Passata. Das ist zum Beispiel auch interessant ist, jeder kennt einfach so Brote, die vielleicht ausschauen als sollen ausschauen, als wäre Roggen drin, weil sie so dunkel sind. Mhm. Und dann sind sie aber mit Röstmalz. Mhm. Also praktisch mit einem Färbemittel, wenn man so will. Und das hier, das könnte man jetzt fast meinen, das wäre jetzt so eine Farbe hier, wenn man das jetzt so anschaut. Ne? Aber das ist jetzt praktisch unser eigener Pumpernickel, den wir herstellen, als Püree machen und dann praktisch diesen Teig, also das ist ein Pumpernickel, also wir nennen es Pumpernickel-Baguette. Pumpernickel, da hinten in der Maschine knetet jetzt dann auch Pumpernickel, muss ich heute noch formen. Wenn Sie, weil wir gerade dabei sind, Pumpernickel, wird in diesen Kästen hier gebacken, kommt praktisch hier der Teig rein. Diese Kästen werden wieder in diese Kästen gegeben, Deckel drauf, 2 Liter Wasser noch rein, und dann kommt es in den Backofen und backt bis morgen früh, also 24 Stunden. Und es ist nur Roggen. Nichts anderes. Nur
wie viel Grad?
Roggen. Ja, 150 ungefähr. Ne? Nur Roggen und nicht irgendein Färbemittel oder irgendein Rübensirup oder irgend sonst was. Also nur einfach. Nur Pumpernickel.
Das hat man vorher zum Essen schon da keine Frage.
Das war Essenbrellern hat auch so ähnliches.
Super Räusch.
Tolle Rösche, tolle Krumme. Ich habe gefragt,
wie man das so ganz feine Fensterung.
Trockensauer.
Es war so schön. Das war dieses Brot.
Ah, okay.
Ja. In der Art und das andere war noch mit Gemüse.
Genau.
Das ist jetzt eine andere Färbung. Das hat auch leicht südlichen Geschmack und zwar das ist mit Bovin gebacken. Also mit Pflaumenmus.
Ja, okay.
Ja? Pflaumenmus gebackenes Brot. Was haben wir hier noch? Schauen wir da rein. Das ist ein Gelbweizenbrot. Und das ist so ein Brot.
Also, Moment. Weil jetzt gerade der Ofen gerade schweigt und die Spülmaschine. Danke. Und zwar, weil wir gerade jetzt dabei sind, weil die Fragen entstehen, wie entstehen Rezepturen? Vorne übrigens in dem Journal Culinaire, das war vorletzte Ausgabe, war zum Thema Brotbacken, da habe ich das mal in ein paar Worte formuliert. Also Deutschland schimpft sich ja das Land dieser Brotweltmeister, wie man so schön sagt. Ist natürlich völliger Quatsch, ne? Es gibt jetzt schon so eine Liste, da spricht man von 3000 Sorten Brot. Also wenn wir jetzt uns heute Nachmittag kreativ zeigen würden, dann wären es halt morgen 4000. Ne? Sie sagen, Mensch, machen wir Senf rein, du sagst, machen wir Sauerkraut rein. Es gibt keine Grenzen. Also, ich bin der Meinung, in Deutschland gibt es nicht mehr Sorten Brot als jetzt in Frankreich oder in Polen oder in Österreich, ist völlig egal. Regionalspezifisch einfach. Pumpernickel ist eine urtypische Sorte. Diese typischen Bauernbrote, die wir hier haben, sind so typische Sorten. Man muss sich vorstellen, also ein schönes Beispiel ist auch, wir haben hier ein spezielles weißes Roggenmehl, also nicht das prinzipielle Roggenmehl, sondern auch ein weißes Roggenmehl, das der Müller vermahlen hat, denn hier ist früher ganz wenig Weizen angebaut worden, der Boden war schwach, es gab hier hauptsächlich Roggen, aber auf die Feiertage wollte man auch was Helles, was Weißes, was Festliches haben, und dann hat er das Brot vermahlen, sodass, wenn man das mal vorstellt, dass das ein Roggen, ein Korn ist, dann ist im Zentrum des Korns ist das Mehl heller. Das kennen wir beim Weizen vom 405er, dem Type, ne? Genau. Die helleste Type. Beim Roggen ist es genauso. Und da hat der Müller im ersten Mal Durchgang, hat er diesen Kern separiert. Das funktioniert eben so, weil wenn dieses Brot im ersten Mal Vorgang zerbrochen wird, dann bleibt das Mehl, das schalennah ist, an der Schale haften. Und dieser Kern kann abgesiebt werden. Im ersten Durchgang. Deshalb heißt es Vorlauf. Und deshalb kennen wir hier ein weißes Roggenbrot, das sonst nirgendwo jemand anders kennt. Das ist für mich eine typische Brotsorte. Und nicht jetzt irgendwie mit Sonnenblumenkerne oder Aloe Vera oder sowas. Und das sind die Brotsorten, die wir backen im Verkauf. Aber, und ich habe vorhin mit jemandem darüber gesprochen, wenn wir jetzt Restaurants beliefern, dann ist es zum einen so, dass die Restaurants spezielle Brote brauchen, von der Größe, vom Format, aber auch ganz wichtig, ein Brot ist ja oft oder meistens oder eigentlich immer mehr oder weniger unverändert am Tisch und da kann es ja nicht sein, dass jetzt das Tantris dasselbe Brot hat wie der Königshof und der Wernighof und alle haben dasselbe Brot. Deshalb machen wir die Brote einfach punktgenau für diese Restaurants. Und so entstehen natürlich viele Brotsorten, die wir überhaupt gar nicht im Laden führen. Und ich muss auch darauf achten, dass diese Sorten gar nicht in den Verkauf kommen hier, weil, wenn die in den Laden kommen, dann fragen die Kunden übernächsten Tag wieder danach. Ne? Dann haben wir ein Problem. Ja. Wo ist denn das Safran-Schafskäsebrot? Ja, irgendwie. Sorry, toll. Ja? Das kann ich machen, wenn jemand jetzt sagt, ich brauche jetzt da 50 Stück und die kühlen sich das ein. Aber ich kann jetzt sagen, ich mache jetzt heute 5 Stück in den Laden und morgen 5 Stück und am Wochenende 10. Das haut nicht hin. Da wird man sich verzetteln. Aber, und somit haben wir halt ein Brotsortiment, das wirklich, also sehr, sehr groß ist. Also es gibt dann halt auch, ja, ganz, es treibt dann auch Blüten oder wie man so sagt. Es ist dann so, dass die aus Sylt oben uns Algen runterschicken und wir schicken das Brot mit Algen wieder hoch. Das ist aber so. Ja. Letzte Woche waren zwei Bäcker aus Spanien da. Der eine, der das Brot auch für die Rocker-Brüder speckt. Und der schickt mir seine Algen jetzt. Also ganz spannender Austausch, der da so stattfindet. Und vielleicht über... Na, das wollte ich noch sagen. Als Beispiel auch. Ein Restaurant schickt zum Beispiel sein Brotkorb und sagt, ich brauche ein Brot, das da reinpasst. Und dann geht's aber los. Das ist eine ganze, ganze harte Nummer. Das heißt, das sind 13,4 Zentimeter. Also es gibt Ringe oder Förmchen in Zentimeterabstufung bis 10. Dann geht es aber in zwei Abstufungen, 12, 14. 12 ist zu klein, 14 ist zu groß. Dann besorgt man sich über eine italienische Firma Muffins-Manschetten in der Größe, diese aus England von einer Tochterfirma auf dem alten Werkzeug noch machen, das irgendwo im Lager liegt. Und dann bekommen wir da die, ja, damit das dann so ein Brot ergibt, das da reinkommt. Also das ist der Brotkopf vom Rheinstoff in Berlin zum Beispiel. Und so habe ich es gesagt, also so sind wir vertreten, also wirklich das südlichste Gourmet-Restaurant, das ist in Oberstdorf unten, das Maximilians, bis eben hoch das nördlichste, das ist in List oben, das La Mer in Marosa, und dann einfach so ein paar dazwischen. Ne? Also wirklich ein paar, also wenn ich jetzt mal sage 20, dann ist das aber gut, ne? Mehr sind es nicht. Und mehr können wir auch nicht leisten, also wir sind heute Morgen hier in der Backstube zu dritt gewesen, und in der Konditorei noch eben die Johanna und zwei Auszubildende, was aber mit dem Brot jetzt überhaupt nichts zu tun haben. Also wir haben hier zwei Läden, die wir versorgen. Eine hier in Dachsbach und eine in Neustadt-Aisch, total schnuffelig und sehr klein. Und dann bedienen wir halt auch, ohne das eben zu bewerben, weil sonst geht's nicht, einfach diverse Nachfragen aus der Gastronomie.
Und wie funktioniert das? Ruft da dann irgendjemand an und sagt, Tach, hier Rheinstoff, ich würde gerne Brot haben? Oder?
Ja. Ich hab das mal
gegessen oder gehört
und dann. Genau, also der hat halt irgendeinen Kollegen oder der hat einen Kammerdorf oder sowas, ne? Die haben halt zusammen gearbeitet. Oder
tauchen die dann hier auch mal auf und gucken sich das an, wollen die das sehen? Oder?
Also da waren jetzt letztendlich die Geisels aus München da, vom Wernighof. Der Michael Geisel und der Toro, die waren hier. Dann haben wir halt an einem Brot rumgearbeitet, was wir da machen. Und die wollen es sehen, natürlich. Wollen sie es sehen, ne? So gut es geht.
Ne?
Also ansonsten fahre ich halt auch hin. Jetzt hat zum Beispiel im Bayerischen Hof in München hat der Küchenchef gewechselt. Und dann bin ich eben dort gewesen. Man muss es auch essen am Tisch, man muss sehen, was es muss auch zum Restaurant passen. Ne? Das war letzte Woche war ein Anruf und zwar vom Bobby Breuer in der BME-Welt. Und da hat er gesagt, Mensch, wenn ihr mal in München seid, kommen wir vorbei und dann spricht man drüber und dann kann ich auch mal sagen, ich weiß nicht, ob das klappt, ne? Wenn zum Beispiel kleinteilige Sachen, die müssen wir an sich, das können wir nicht leisten, weil das haben wir nur ein Restaurant und weil wir fahren einmal in der Woche fahren wir nach München mit einem Lieferfahrzeug, da können wir kleinteilige Sachen machen, weil die können wir dann hier gefrieren und nehmen es mit, aber wir haben fakt auch keine Gefrierkapazität dafür, ne? Ich habe mir mal einen Schockfroster extra abgeschafft, aber nur so ein Standgerät. Und das brauchen wir aber nicht, hat sich gezeigt. Ja, das, ja, weil es läuft meistens einfach so auf den Halbgebacken raus. Da wir alles eben von Hand formen und abwiegen, können wir halt die Teige sehr, sehr weich halten. Und dann hat eben dieses Brot halt innen ein unglaubliches Potenzial, dass das eben nicht trocknet. Ja. Und dann eben nochmal gebacken werden kann.
Ja, kannst du das nochmal erklären, das verstehen?
Also, von Hand aufarbeiten. Wenn wir jetzt Teige von Hand nehmen, dann können wir die Teige viel weicher machen.
Ja.
Und diese weichen Teige haben einfach mehr Feuchtigkeit, also das ist halt ein feuchtigkeitsspeicher, das Brot innen. Und wenn das halb gebacken ist, dann kann man es einfach nochmal backen, ohne dass das dann zerbröselt. Weil es einfach so weich ist.
Ne? Wenn man es mit der Maschine kneten würde.
Entschuldigung. Es ist mit der Maschine geknetet. Aber das Kneten, das geht mit der Maschine, aber dann das Abwiegen und das Formen, das kann eine Maschine eben nicht machen. Weil diese Maschine würde einfach sofort verkleben und die müsste dann aufwendigst gereinigt werden. Also das geht nicht. Ne? Also deshalb machen wir das einfach von Hand. Ne? Ja. Und ansonsten zu die Zutaten, die wir haben. Also wir holen die Zutaten bei unseren Biobauern hier aus dem Gegend, im Speziellen zwei, im ganz wesentlichen einer, bringen es hier zum Müller, der vermahlt dieses Mehl, das Getreide lässt er dann durch die Reinigung, ein Teil sackt er uns ab als Körner, alles was Vollkorn ist, vermahlen wir selber und alles was Auszugsmehl ist, bekommen wir vom Müller. Aber wir sind jetzt auch da am Machen, dass wir uns selber Auszugsmehl auch herstellen mit Siebmaschinen. Das ist jetzt eben gewesen, weil wir jetzt uns beschäftigen mit Dinkel selbst zu entspelzen. Wir haben jetzt 25 Tonnen Dinkel lagernd, aber im Spelz. Und diese Region ist einfach nicht Schwaben. Da gibt es nicht an jeder Ecke jemand, der Dinkel entspelzen kann. Somit ist es wieder so, dass wir den auch einmal entspelzen lassen. Und wir wollen den aber auch möglichst frisch entspelzen, um den dann frisch zu vermarkten. Wenn wir das mal leisten können, dass wir selbst unseren Dinkel entspelzen, da brauchen wir halt eine Scheune dafür, wo der Platz ist, dann können wir auch darüber nachdenken, auch mal selber ein Typenmehl fürs Brotbacken zu vermahlen.
Wie löst man das, dass da kein Schimmel drankommt und keine Mäuse drankommt?
Ja, das ist klar, wie löst man? Muss es lösen. In Silos, in abgeschlossenen Räumlichkeiten. Ne?
Magst du mal runterschalten, dass der
Und also wir betreiben da sehr, sehr viel Aufwand. Sie haben da vorne diese Handmühle gesehen. Daneben steht auch noch ein Mühlstein. Also das ist jetzt so, wir haben diese Steine direkt in der Eifel, in dem Basaltbruch. Das ist der letzte Basaltbruch, der das hat. Hat diese Steinplatten geschnitten. Dann haben wir uns da Bohrkronen anfertigen lassen, um exakte 50 cm Steine rauszubohren. Denn der Betonschneider, der kann nur 50er Löcher bohren. Aber da haben wir 49er Stein. Also haben wir eine extra Bohrkrone gebraucht. Und dann gibt es noch einen Mühlsteinmacher in Deutschland, der Wolfgang Strakosch, der diese Steine bearbeiten kann. Und der macht dann diese Steine.
Warum genau 50?
Bitte?
Warum genau 50 cm? Also was macht der
eigentlich? Weil wir haben zwei Mühlen, die wir hatten, von dem vorhandenen Stein, der drin war, auf diesen Stein umgerüstet. Da war eine waren 16er Ugestein, in der andere waren Kunststein und da haben wir umgerüstet. Und jetzt ist dann das Problem gewesen, da haben wir eine Praktikantin aus Japan und die wollte diese zwei Mühlen unbedingt nach Japan mitnehmen. Jetzt haben wir da praktisch den ersten Dinkelbauern in Japan mit Dinkelsaatgut versorgt und mit zwei Mühlen. Und jetzt haben wir letzte Woche aus Österreich wieder eine Mühle bekommen, diese Osttiroler Getreidemühle, die man so kennt mit diesen Holztrichtern. Und die wird jetzt im Frühjahr wieder umgerüstet. Und so lange vermahlen wir jetzt auf eine moderne Mühle gerade. Die steht im nächsten Raum links hinter der Tür, kann man angucken. Also da steht eine richtige hochmoderne Mühle, aber macht ihre Arbeit sehr gut. Und das wird mal die Mühle sein, mit der wir dann mal die Vorstufe zu unserem Auszugsmehl machen. Sauerteig, also bitte, ich möchte nicht, dass jemand hier hungrig weggeht.
Zu spät.
Mach's jetzt. Ich hab,
ist dieses weiße Roggenmehl jetzt nur in dem drin oder auch in dem?
Nee, das ist hier in keinem dieser Mehl.
Also nur in dem?
Nee, in keinem. Gar nicht. Also, okay. In keinem. Das habe ich nur gesagt.
Ein Symbolbrot.
Ja, das ist jetzt sagen nur so, dass ich gedacht habe, Mensch, vielleicht ist das ein Brot. Das ist mein Ziel.
Na?
Gut, was ich jetzt als nächstes tun möchte, das ist den Teig kneten für das Sauerteigbrot. Da war die vorhin die Frage nach Sauerteig. Wenn wir einfach ein bisschen aufrücken. Ich würde sagen,
Lass sie drehen. Du musst sie einmal am Hebel ziehen, dann hast du Glück. Kommt da Glück raus. Das ist unglaublich. Der Franke, der macht das Glück automatisch.
Fortuna heißt Glück.
Ja.
Hm. Ah. Hab ich nicht verstanden, Fortuna in Düsseldorf.
Ja. Fortuna, aber nicht Glück.
Also, das ist jetzt hier. Ein Sauerteig, hat man schon gehört, der wird öfters in mehreren Stufen bereitet. Also die Stufenzahlen sind endlos. Das, ob ich jetzt da 5 Stufen mache oder 4 Stufen, das entscheide ich einfach täglich neu. Na, wenn ich jetzt den Sauerteig, den hebe ich jetzt auf, der kommt ins Kühlhaus und mit dem bereite ich dann wieder diese Vorstufen für das Brot am Montag und am Dienstag. Und wenn der jetzt eine Nacht im Kühlhaus ruht, dann säuert er nach. Dann ist es für mich schon wieder Grund genug, ein paar Stufen dazwischen zu schalten. Also das heißt, ich bin Sonntag nachts in der Backstube, ich bin immer an sich irgendwie hier. Na? Das ist so skurril, dass ich den teilweise, ich musste den schon auch mal mitnehmen. Wenn niemand hier ist, also das ist kein Witz, aber wenn ich jetzt so, sich vorstellen kann. Wenn man jetzt mal hier so, das wird jetzt dann am Sonntag angerührt. Und das könnte man jetzt, wenn es eine kleinere Menge ist, für Montag, es gibt auch kleinere Einheiten, dann könnte ich jetzt diesen Teig hier da drin haben, eine Thermosflasche Wasser und einen Einweghandschuh. Und dann kann ich das so auch geschehen, das ist jetzt kein blöder Witz, im Kino anrühren. Das merkt niemand, das ist nicht so auffällig. Das ist weniger auffällig als Popcorn essen. Das ist
Also Sie müssen eigentlich nur die Thermoskanne aufmachen, den Sauerteig reinschütten, den Aids-Handschuh anziehen, umrühren, diesen kleinen Gefäß, das kann man drin lassen dann, das gärt trotzdem und mal dann und die Thermosflasche, oder nimmt das mir nicht raus.
Warum hast du das jetzt hier
gemacht? Ja, es war einfach, es war der Zeitpunkt. Oder es war im Königshof Kükenparty und es war hier niemand, der das jetzt machen kann. Dann hat man das halt einfach im Auto dabei. Und da brauche ich halt dann keine Thermosflasche, weil Wasser haben sie in München auch. Ja.
Die Temperaturschwankungen sind da nicht so wichtig.
Naja, ich mache das schon, das passt. Ne?
Okay.
Also wenn der Teig sich kälter, wärmer anfühlt, als er sein soll, dann stellt man ihn kühler. Und wenn dann dieser Sauerteig angerührt ist und gärt, der hat das Jahr über, ich würde sagen, 50, 100 Stellen hier im Haus. Ob in der Wohnung, auf der Fußbodenheizung an manchen Stellen oder hier oben oder am Boden. Also der wandert so und sucht sich so seinen Platz. Ne?
Wie alt ist
das? Nicht so alt. Ja, also dieses, wenn jemand sagt, der ist so alt, ne, ich kann es nicht sagen. Ich würde jetzt mal sagen, er kann sehr alt sein. Okay, ich würde jetzt mal sagen, von meiner Seite ist er vielleicht 10 Jahre, würde ich sagen. Aber das ist übrigens ein sogenannter, ich nenne den Friendship Sourdough. Also das heißt, das sind Kulturen aus Australien, aus Amerika, aus Italien, aus Polen, aus Argentinien. Das sind, und da können auch sehr alte Kulturen dabei sein, die halt einfach also Freunde mitgebracht haben oder ich mit mir mitgebracht habe. Und die gebe ich halt da rein.
Ja, manche halten die ja getrennt. Also ich kenne das ja auch von den Sauerteig-Teams, dass sie sich von überall die schenken lassen, aber die halten die dann weiterhin getrennt.
Keine Ahnung.
Okay.
Einfach keine Ahnung. Denn wenn ich jetzt diese Kultur nehme zum Beispiel, ne, und fange jetzt mit dieser Kultur an, die mit Weizen zu bearbeiten, dann mache ich daraus binnen einer Woche einen super triebfähigen Panettone-Sauerteig. Also so wie die gedacht haben, habe ich auch immer gedacht. Aber man entwickelt sich halt weiter.
Also hast du auch keine Mutation mehr? Oder die Gefahr, dass das
mutiert? Das kann ja ich steuern über die Temperatur, ob ich da Fremdgärungen haben möchte oder nicht. Aber ich will nur sagen, wenn ich jetzt einen Sauerteig, diese verschiedenen Kulturen, die es jetzt so gibt, wenn ich die nehme und bearbeite die auf diese Art, dann unterwerfen sie sich einfach diesem Schema. Und dann bekomme ich hier diesen Sauerteig genauso wie der jetzt ist, ob der jetzt 10 Jahre alt ist und eine ganz frische Panettone-Kultur von einem Kumpel aus Italien. Ja, also es ist so. Und ich weiß es, weil wir viele japanische Praktikanten haben und wir mit denen auch immer parallel, weil die sagen, Mensch, wie kann ich einen Sauerteig haben, bekommen? Und dann machen wir einfach, holen wir uns aus der Luft die Bakterien innerhalb von einer Woche und kultivieren die dann in diese Festigkeit rein und dann können wir das beobachten, dass der sich völlig angleicht. Also binnen 2 Wochen ist kein Unterschied mehr. Na? Und so genauso ist es, wenn ich jetzt den mit nach Italien nehme. Oder den habe ich letzte Woche eben einen Freund mit nach Barcelona genommen. Und wenn der den Sauerteig dort bearbeitet, wie er es macht, der hat ein ganz anderes Milieu in seiner Backstube. Ich meine, wenn man sagt, die wie sie sagen, Freaks, die jetzt halt zu Hause bei sich in der Küche machen, die haben ja nicht dieses Milieu hier. Ja, das hat man auch oft, wenn Bäckereien größer werden und sind auf einmal auf einer Halle mit 10.000 Quadratmetern, die haben da Riesenprobleme, dieses Brot zu backen, wie sie es vorher kannten. Ja. Weil die nehmen dann teilweise die alten Brotkörbe, die alten Tücher, wo halt jetzt hier Baguettes draufkommen, nehmen die sich alles mit, um da versuchen, das irgendwie ein bisschen so zu impfen. Ne? Aber es funktioniert halt nicht so. Und das heißt auch, wenn ich hier was mache, was Süßes, Sachertorten zum Beispiel, die ja nicht keine Kühlung brauchen, habe ich schon erlebt, dass die wesentlich schneller gären, als wenn ich die in einer Konditorei herstelle, in der quasi keine so vielen Hefebakterien in der Luft sind. Na gut, also da haben wir jetzt diesen Sauerteig, bestehend aus Roggen und Wasser. Hier habe ich 3 verschiedene Mehle. Jetzt lass mal kurz mal zusammenlaufen. Da kann man das schön riechen. Was halt hier so an Gärgasen ausgetrieben wird.
mal kurz hier laufen. Hier haben wir die Knetmaschine, wer es noch nicht gesehen hat. Diese Knetmaschine, die arbeitet mit zwei Armen. Das sieht so aus. Das ist jetzt eher für Weizenteige. Und das ist jetzt eher für Roggen und verrockenhaltige Teige. Okay, jetzt machen wir hier die Mehle rein. Das ist Dinkel-Vollkornmehl. Und alles, was wir jetzt hier brauchen. Roggentypenmehl und Roggenvollkornmehl. Meersalz. Das klumpt ein bisschen immer, aber arbeiten. Und wenn wir, ja, das ist jetzt an sich alles. Ich kann jetzt halt einfach würzen, wenn ich möchte. Oder ich kann das Verhältnis verändern von den Mehlen und damit einfach den Charakter vom Brot. Ich kann es in Kästen backen, ich kann es in Form backen oder eben frei auf der Herdfläche. Und jetzt brauchen wir nur noch Wasser. Dann füllen wir mal Wasser. Also wenn der Teig geknetet hat, dann liegt er noch ein bisschen. Dann würde ich Ihnen gerne zeigen, das Baguette formen. Oder Sie einfach selber gerne Baguette formen lassen. Wir haben hier diese Tische hergestellt. Die räumen wir dann ab. Stelle ich mal diesen Teig hier her. Wie gesagt, in der Küche kommt dann ein Spritzer Wasser. Ja, und hier kommt halt Mehl, ne? Schauen wir mal. Gut. Eine ganz, ganz, ganz wesentliche Sache, die zu beachten wichtig ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt diesen Teig portioniere, dann ist der jetzt oben klebrig und unten ist Mehl. Dann lege ich den auch wieder so hin, dass er einfach diese Klebrigkeit an der einen Stelle behält. Das ist das eine. Wenn ich jetzt diesen Teig, wenn ich Teig forme, dann gibt es zwei wesentliche Situationen. Beim runden Teig, wenn wir jetzt mal Marzipan oder modellierfähige Sachen wie Plastilin, Knetgummi anguckt, machen wir das auf diese Art und Weise und dann gibt bei Marzipan kommt eine Kugel dabei raus, aber beim Teig eben nicht. Beim Teig gibt es einfach keine Kugel. Der Teig, der wird zu einer Kugel, wenn wir diesen Teig praktisch immer wieder falten, immer an dieselbe Stelle falten, immer wieder an dieselbe Stelle falten, dann entsteht eben diese Kugel. Hier. Und wenn es richtig gemacht wurde, dann ist da eine, warte mal, ich zeige es dir nochmal, wie ich es meine, dann haben wir da eine Spannung, sodass, wenn wir sie ritzen, dass da so wie eine Wunde das so aufklaffen würde. Wenn ich das hier mache, da kann ich schneiden und da passiert natürlich nichts, weil keine Spannung ist. So, wie bekommen wir das zustande? Wenn jetzt ich das so mache, dann sieht es genauso, dann sieht es zwar sehr ähnlich aus wie dieses hier, aber es ist halt was ganz anderes. Das heißt, ich nehme den Teig und habe Ansicht und arbeite im Prinzip von der Seite. Und arbeite von der Seite und nicht von oben. Ja, ich arbeite es immer wieder nach unten, ne, sodass eben diese Spannung entsteht. Schauen wir mal, kurz mal noch. Und wir haben dann hier wieder eben diese Spannung, die aufplatzen möchte. Ne? Okay, dasselbe ist jetzt dann, wenn es ums Baguette geht. Das heißt, ich kann auch hier wieder, so wie beim Marzipan, das so machen. Ja. Aber da kommt halt nichts dabei raus. Es bleibt dann einfach so eine tote Wurst, ja. Und
immer wieder beim Thema.
Eine tote Wurst.
Tote Wurst. Und wenn ich jetzt diese klebrige Seite habe und wenn ich es jetzt aber wieder versuche, immer so zu wickeln, dann bekomme ich hier dieses, was aufplatzen will. Und es sieht beim Baguette machen bei mir eben praktisch genauso aus. Also es sieht dann einfach oft so ähnlich aus, dass man das so macht, aber es ist was anderes. Ich mache es, ja, ich arbeite eigentlich hier hinten und hier vorne. Und habe dann einfach hier auch wieder diese...
Geht das nochmal langsam?
Ja. Ja, klar, logisch. Das bedeutet, ich arbeite an sich hier und hier.
Okay.
Ja. Hier, also ich habe von oben mehr oder weniger keinen Druck. Ich arbeite hier mit dem Daumen und arbeite hier mit den Fingern.
Ja.
Und mit der restlichen Hand fühle ich. Und ich fühle einfach, wo ich sage, dass er einfach gleichmäßig dick ist. Dieses Ganze, das was ich jetzt hier mache, dass ich sage, nochmal ein bisschen durchformen. Das kann man auch langsamer machen natürlich. Also ein bisschen diese Klebrigkeit nutzen, nach innen bringen und dann beginne ich zu arbeiten. Da ist es sehr nützlich oder wichtig, dass hier nicht so viel Mehl am Tisch ist. Also das ist zu viel Mehl, wenn ich das sage, das geht nicht, ne? Doesn't work. Und ich brauche praktisch den Grip des Holzes. Ne? Und ihr seht auch dann, dass wir haben jetzt dann unten ist dann dieser Schluss. Ja? Wie man so schön sagt. Mal haben wir auch hier.
Er bleibt
und diese Linie sehen.
Also das ist, weil du es da und da reindrückst jedes Mal.
Genau, also in Frankreich haben wir auch oft das, dass in Frankreich die Baguettes, die machen das auf die Art und Weise, aber die haben nicht so weiche Teige. Frankreich arbeitet nicht mit so weichen Teigen. Vielleicht wenige Bäcker bei großen Broten, bei so großen Misch einfach, hat man gern mal einen weichen Teig, aber so einen weichen Baguette-Teig werden sie in Frankreich sicher nicht finden. Ist natürlich auch das, dass in Frankreich sie kein Dinkelbaguette finden. Und Dinkel hat einen höheren Eiweißanteil und Eiweiß gerinnt beim Backen, es denaturiert und wird dadurch auch trocken. Deshalb einfach das weichere, dieser weiche Teig. Das ist ja wie wenn Sie übrigens dieselben Zusammenhänge, klar, Sie garen Fisch und wenn Sie zu sehr garen und das ganze Eiweiß gerinnt, ist er trocken. Das geronnene Eiweiß lässt das Wasser los. Das Wasser ist in der Pfanne und der Fisch ist strohig trocken. Selbe haben wir auch beim Ei. Wenn Sie ein Ei kochen, wenn Sie diese Industrie hart gekochten Eier haben, die praktisch so bei 80 Grad pochiert sind, was man einfach an Eigelb hat, innen, das so cremig fast ist. Wissen Sie, was ich meine?
Mhm.
Und das andere ist dieses Eigelb, das wir so als, zumindest von früher her, so als hart gekochtes Ei kennen, 10 Minuten kochen und ist dann so hellgelb innen. Das Eigelb hat ja mehr Eiweiß als das Eiweiß und somit wird es auch fester und trockener.
Mhm.
Also, na, und immer so ein bisschen diese Zusammenhänge, auch hier im Teig. Auch wenn wir jetzt auf eine Sachertorte gehen, auf ein Brioche gehen, auf eine Panettone gehen, was sehr viele Eier drin sind, muss man an sich immer darauf achten, dass man die Gebäcke nicht so brutal gart. Weil dann dieses Eigelb auch im Gebäck denaturiert und dann letztendlich trocken wird. Also eine Sachertorte ist klassisch, ich muss jetzt so sagen, ich muss jetzt wissen, ich habe meine Meisterprüfungen in Wien gemacht, ich war lange da drüben. Eine Sachertorte ist normalerweise nicht getränkt mit irgendwie so einem Alkohol-, Leuterzuckergemisch oder sowas. Ja? Eine Sachertorte ist nur ideal gebacken. Eine Sachertorte ist nicht getränkt. Die ist einfach wirklich nur ideal gebacken. Und das ist das, wo wir hier oft in Deutschland uns nicht sicher sind und sagen, Mensch, braucht sie noch? Ne? Lassen wir es noch 5 Minuten drin. Und das ist halt dann der Tod.
Ja.
Und dann kommt alles andere dazu. Ne? Was da... Okay. Ich verfahre dann Moment, ich schaue mal nach dem Teig. Nicht ganz so breit. Dass ich wohl die richtigen Deckel, die ich da gedacht habe. Also das wird dann hier, das Baguette, kommt dann hier in dieses Tuch und geht dann sozusagen auf, wie wir sagen, auf Gare.
Was heißt das?
Das heißt, dass, wenn ich es jetzt hier so gehen lassen würde, mhm, auf dem Blech, dann würde es auseinanderlaufen. Mhm. Und hier ist es wie in einer Brotform. Also, das ist an sich so das Ganze.
Und muss das eine bestimmte Zeit jetzt liegen, bevor das in den Ofen
geht? Das bleibt jetzt, also für solche Teige hier machen wir den Vorteig am Tag vorher. Dann wird der Teig geknetet, der ist jetzt vielleicht so 3-4 Stunden bei uns in der Regel alt. Dann in dieser Zeit wird er ein paar Mal zusammengefaltet, dann eben geformt. Und wenn er hier aufgegangen ist, dann kommt er ins Kühlhaus, wird da nochmal absteifen lassen. Mhm. Und danach gebacken. Also er hat mehrere Kühl- und Warmphasen.
Mhm. Und von welchem Zeitfenster redet man denn da? Von welchem Zeitfenster redet man dann da? Ungefähr so einem.
Das würde jetzt von der Hefemenge abhängen. Also wenn ich jetzt da, in dem Fall würde ich jetzt sagen, der Teig hier ist vom Kälte rein. Wenn wir hier morgens arbeiten, dann hat es hier 40 Grad. Mhm. Und da machen wir die Türen zu und dann geht es schon sehr schnell. Also eine Stunde vielleicht. Und dann kommt in die Kühlung. Ich habe da, also wegen der Wärme in der Backstube, ich habe mal in Frankreich in der Backstube gearbeitet, da war es folgendes, da wurde dann immer der Brioche oder Hefeteige, die wurden einmal die Woche gemacht, das war immer Donnerstag, und die wurden geformt, so nachdem das Tagesgebäck im Laden war, wurden diese Hefegebäcke geformt, und dann ist einfach die ganze Backstubenmannschaft, 6-7 Leute, in die Kaffeepause gegangen. Und bevor in die Kaffeepause gegangen wurde, ist hier am Fußboden eine halbe Flasche Spüritus ausgeleert worden, Streichholz hingeschmissen und dann in die Pause gegangen. Wahnsinn, das war so wirklich explosionsartig, ist dann hier warm, ne? Also im Winter, wirklich im Winter, im Sommer nicht, ne? Aber wenn es die Situation erfordert, so Spiritus am Fliesenboden, anzünden, rausgehen. Das wäre super.
Nicht so wiederholen. In Zeiten von Facebook und so einem Scheiß muss alles zumachen.
Nee, sag das kein Mensch. Also probieren Sie das mal bitte. Ich mache hier auch noch einfach so einen
Teig. Zu Hause in der Küche. Probieren Sie mal einfach schön.